Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort kompakt. In der heutigen Kurzepisode unterhalten sich die beiden Strafrechtsprofessoren Mo El-Ghazi und Till Zimmermann über die Formen und Probleme des Vorsatzes.
Lieber Mo, geht's dir gut?
Oh, geht so. Ich wurde gerade geimpft,
ja,
ne?
Geimpft, ziemlich geil. Ich nicht. Geimpft bedeutet ja, ist ja praktisch der Start in ein neues Leben. Hast du schon irgendwelche guten Vorsätze dafür? Hm.
Ja, Tötungsvorsatz, ne? Sag ich immer. Den habe ich schon gebildet. Nee, aber darüber hinaus tatsächlich nicht. Vielleicht noch ein bisschen strenger sein bei der Bewertung von Klausuren maximal, ne? Und vielleicht irgendwie auch, ja, du weißt ja, wie es ist, gerade wenn es um das Thema Vorsatz geht, ja, da vielleicht ein bisschen gnädiger gegenüber den Studierenden sein.
Ja, das hängt davon ab, ob die sicheres Wissen haben.
Ja, das glaube ich nämlich, daran hapert's manchmal, am sicheren Wissen zum Vorsatz, ja, es hapert daran manchmal tatsächlich in der Klausur.
Ja, das stimmt, das habe ich auch schon
Wie sind denn da deine Erfahrungen?
Ja, durchwachsen, nach meiner Erfahrung ist ein Problem, dass, also ich finde das Thema Vorsatz ja total interessant und wir haben uns ja auch schon beide öfter mal darüber gestritten und bei den Studis stelle ich fest, dass oft gar nicht so ein Bewusstsein dafür da ist, wann man eigentlich dazu jetzt was sagen muss in der Klausur oder nicht, also überhaupt sich zu wissen, muss ich dazu jetzt näher was sagen oder nicht, ist meistens die halbe Miete, ob man dann inhaltlich was dazu weiß, ja. Darauf kommt es dann vielleicht gar nicht mehr so an.
Ja, richtig, also ich glaube auch, das ist ohnehin im Examen, glaube ich, eine der, ja, es ist nicht keine unterschätzte Fähigkeit, ne, aber die ist auf keinen Fall zu unterschätzen, eben diese Fähigkeit zu wissen, wann man was schreiben muss und vor allem wie viel. Und zum Thema Vorsatz, ja, die Leute müssen sich bewusst machen, wann ist eigentlich ein Vorsatzproblem oder ne, wann deutet sich in der Klausur ein Vorsatzproblem an und wann muss ich dazu ausholen und was schreiben und wann ist es vollkommen unproblematisch und ich kann da so drüber wegfahren, ne? Das muss man, glaube ich, dafür muss man ein Gefühl entwickeln.
Ja, genau, und ich finde es deshalb so wichtig, weil du hast es ja in den wenigsten Klausuren nur mit Fahrlässigkeitsdelikten zu tun. Also Vorsatz kommt, ich würde sagen, in mindestens 3 von 4 Klausuren. So. Und wir wissen ja beide, es gibt 3 verschiedene Vorsatzformen, so nach ganz herrschender Meinung. Ne? Irgendwie Absicht, sicheres Wissen und dann der Eventualvorsatz. Und ich schreibe oft in Sachverhalt rein. Wenn ich überhaupt nicht möchte, dass die Leute irgendwas zum Vorsatz sagen, dann schreibe ich irgendwie drin, er hielt es für möglich, dass dies und jenes passiert und nahm es billigend in Kauf. Na, so beschreibe ich den Täter. Mhm. Damit will ich sagen, ich will zum Vorsatz nichts hören, außer Plus liegt vor. Und dann fangen die Leute trotzdem an zu definieren, welche Vorsatzarten gibt es denn? Vielleicht bei einer einfachen Körperverletzung, wo es ja auch überhaupt nicht darauf ankommt, welche Vorsatzarten.
Ja, richtig. Oder. Also ich würde auch sagen, ja.
Und da, so, und wenn du es dann auch noch falsch machst, ja, dann sieht das natürlich schon irgendwie blöd aus. Ja? Der Prüfer wollte dazu nichts hören und dann hört er auch noch was nicht richtig stimmt.
Ja, also ich denke auch, wenn dieser Begriff fällt, ne, nimmt es billigend in Kauf. Also wenn quasi schon irgendwie ein Begriff aus der Definition fällt, des bedingten Vorsatzes, ja, dann sollte jeder Prüfling erkennen, okay, da sollte ich jetzt irgendwie keinen Schwerpunkt setzen in der Klausur. Aber tatsächlich machen es viele, ne? Machen es viele und das ärgert einen. Also es ist natürlich nicht so, dass ich da Punkte abziehe. Ich ärgere mich und denke, okay, lieber Studierender, du verlierst jetzt wirklich viel Zeit, ja, und du brauchst jetzt nicht weit ausholen. Da kannst du wirklich drüber fahren. Was erwartest du denn von den Studierenden? Also, du verwendest jetzt meinetwegen irgendwie diesen Begriff, nimmst es billigend in Kauf. Da erwarten wir doch aber dennoch zumindest, dass einmal natürlich der bedingte Vorsatz definiert wird. Zumindest so, wie ihn die herrschende Meinung, ja, wie ihn die herrschende Meinung versteht, dass einmal die Definition dargelegt wird, was macht einen bedingten Vorsatz aus. Das erwartest du doch auch.
Also gar nicht mal zwingend, ja, wenn es irgendwie ganz klar ist, dass jemand Vorsatz hat, ja, irgendwie, wenn da steht so, er wollte dies und das, also dann würde ich nur verlangen, dass die Leute überhaupt sagen, wir brauchen Vorsatz und müssen dann sagen, und dass sie dann sagen, Vorsatz ist Wissen und Wollen der Verwirklichung des objektiven Tatbestands, nach dem Sachverhalt kam es ihm gerade darauf an und so weiter, so, wenn, ne, dann reicht mir das, dann muss man auch nicht näher definieren und jetzt für den von dir wohl gedachten Fall, dass es wirklich nur um Eventualvorsatz geht, ja, und es ist ganz klar, dass der Prüfer dazu nichts hören will, weil er im Prinzip schon die Definition der herrschenden Meinung, ja, angegeben hat, ja, dann würde ich schon die Kurzdefinition der herrschenden Meinung verlangen, die du jetzt mal geben kannst.
Ja, ja, also ich weiß, die Studierenden tun sich immer schwer, wenn es immer heißt, okay, was ist denn eigentlich das, was sagt denn die herrschende Meinung überhaupt? Und ich empfehle meinen Studierenden immer, so eine schöne Mischung zu machen aus herrschender Literatur und Billigungstheorie der Rechtsprechung. Also so eine Mischung zu machen aus, wo einmal der Begriff billigendes in Kauf nehmen halt auftaucht, aber eben tatsächlich auch dieses abfinden auch vorkommt, ne? Also kennst du halt die Definition der Rechtsprechung, die sagt, okay, man muss halt irgendwie den Erfolg für möglich halten, ernsthaft den Erfolg für möglich halten und diesen eben billigend in Kauf nehmen. Und die Literatur verwendet ja weniger diesen Begriff des billigend in Kauf nehmens, sondern da tauchte der Begriff irgendwie des Abfindens auf. Und ich mische dann immer beides. Also so habe ich das zumindest als Studierender immer gemacht. Da habe ich immer irgendwie das quasi parallel verwendet. Entweder billigend in Kauf nehmen oder zumindest damit abfinden. Weil sonst muss man beide Theorien bringen, oder was
denkst du? Ja, also ich glaube, dass es in der Sache dieselbe Theorie ist. Ja, deswegen finde ich das mit der Mischform völlig in Ordnung.
Mischform.
Und ich würde davon abraten, diese beiden Theorien mit der voluntativen Komponente, ja, also das sich abfinden der Literatur und das Billigen der Rechtsprechung, das als verschiedene Meinungen aufzuzählen, davon, das würde ich nicht machen. Das ist Platzverschwendung, Zeitverschwendung.
Ja, in der Tat. Und deswegen, ne, macht man es halt, glaube ich, richtig, wenn man einfach schreibt, ja, wenn der Täter den Erfolg ernstlich für möglich hält und sich um des von ihm erstrebten Zieles auch mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet oder diese billigend in Kauf nimmt. Oder man schreibt anstelle von oder beziehungsweise billigend in Kauf nimmt. Und ich glaube, das hat man, glaube ich, irgendwie beides so abgedeckt und kommt dann schnell drüber. Ne? Und ich, also so habe ich es immer als Studierender gemacht und mir wurde es nie beanstandet und ich empfehle das auch meinen Studierenden, zumindest so in der ganz unproblematischen Situation so zu arbeiten.
Ja. Wann würdest du denn den Studis sagen, dass sie tatsächlich genau auf die Vorsatzform gucken sollen?
Mhm. Ja, also ganz selten kommt es uns als Prüfer, glaube ich, darauf an, ne, auf die Vorsatzform irgendwie zu schauen. Wichtig ist das, was mindestens notwendig ist, der bedingte Vorsatz bei den meisten Delikten. Und da genügt es mir, wenn die Leute auf den bedingten Vorsatz abstellen. Aber wenn der Sachverhalt halt schon so ist, ne, also wenn der Sachverhalt natürlich schon eine Absicht nahelegt, dann sollen sie das halt auch machen. Dann sollen die das auch machen und einmal natürlich dann den Dolus Delictus ersten Grades halt definieren, wenn es dem Täter gerade darauf ankommt und dann einmal schnell subsumieren. Aber tatsächlich wäre es für mich auch kein großer Mangel. Ja? Also für mich ist wichtig, dass die Leute erkennen, wir brauchen mindestens Dolus Eventualis und das dann liefern. Ja? Aber schadet natürlich nicht jetzt auch noch Absicht.
Also ich meine, du musst es, denke ich, machen in den Fällen, wo das Gesetz eben das irgendwie vorsieht. Ne? Oder wenn das Gesetz unterschiedliche... Gesetz... Ja, bei dir weiß man ja nie, auf was man noch alles hinweisen muss. Ja? Bei dem, zum Beispiel beim 226, eine schwere Körperverletzung. So, da gibt es ja unterschiedliche Rechtsfolgen, je nach der Vorsatzform. Und da macht es dann schon Sinn. Aber ansonsten, also selbst wenn man glaubt zu wissen, das ist irgendwie Absicht und es kommt, aber es ist eigentlich, es ist egal, welche Vorsatzform es ist, da würde ich gar keine Wörter drauf verschwenden in der Klausur, einfach nur sagen, es ist Vorsatz und
gut. Ja, hier, wo wir gerade dabei sind, also die häufigste Frage von den Studierenden, weil in diesem Semester habe ich das natürlich auch mit meinen Studierenden des ersten Semesters wieder durchgenommen. Und wann ist es eigentlich notwendig, auch, oder anders gefragt, ist es notwendig, auch noch was zu den rein kognitiven Theorien zu sagen, Herr El-Ghazi, oder sollen wir uns allein auf die herrschende Meinung beschränken?
Ja, und was sagst du da?
Also ich sage Ihnen, in der Regel in der Klausur können Sie die rein kognitiven Theorien vergessen. Ja, das ist so mein Tipp für die Klausur. Ich glaube, dass in den allerseltensten Fällen die Lösungskizze noch auf diese überwiegend doch wohl veralteten Theorien irgendwie eingeht. Und deswegen glaube ich, dass Sie auch in Ihrer Lösung darauf nicht eingehen müssen. Ja, und man kann ja mal eine Analyse machen, man kann die Use mal durchschauen und gucken, ob irgendwie bei den Fällen, wo der Vorsatz ein bisschen problematisch ist, ob da noch Ausführungen zu kognitiven Theorien, zu den rein kognitiven Theorien kommen. Ja, ich glaube eher nicht. Also ich habe diese Analyse noch nicht gemacht, aber ich würde es vermuten, dass das nicht der Fall ist.
Also das hängt natürlich davon ab, wer diese Lösungsskizze gemacht hat. Und also mit dem veraltet, du hast gerade gesagt, die rein kognitiven Theorien sind veraltet. Also ich weise mal darauf hin, dass in der aktuellen Auflage des Kindhäuser Zimmermann genau das als die richtige Meinung dargestellt wird. Deswegen, wenn ich eine Lösungsskizze erstelle, dann steht das jedenfalls in den Fällen, wo es wirklich auf die Frage ankommt, haben wir hier Eventualvorsatz oder nur bewusste Fahrlässigkeit, dann will ich das schon hören. Jetzt so Musterbeispiel der Berliner Raserfall oder sowas. Ne? Und in der Klausur, nicht in der Hausarbeit, in der Klausur würde ich dann verlangen, eigentlich, dass die Leute im Prinzip zwei Meinungen gegenüberstellen oder zwei so Meinungsblöcke. Nämlich auf der einen Seite die Theorien mit voluntativer Komponente, das sind eben diese, das, was die Rechtsprechung macht und die herrschende Literatur, du hast schon diese Mischdefinition angesprochen, dass man das gegenüberstellt der Theoriengruppe, die kein voluntatives Element für nötig hält und dass man dann einfach sagt, da wird irgendwie eine für wahrscheinlich halten für ausreichend erachtet. Mhm. Ja, also dass man nur zwei Blöcke gegenüberstellt und darunter subsumiert, und das würde ich von meinen Studierenden verlangen.
Ja, also tatsächlich ist es ja ein bisschen so, was sind denn diese ernstzunehmenden Theorien an anderer Stelle? Sind das wirklich noch rein voluntative Theorien? Wenn wir schon gerade dabei sind, Kindhäuser-Zimmermann, vertretet ihr da wirklich eine rein voluntative, rein kognitive Theorie? Also im Sinne von, es genügt wirklich das reine Wissen.
Genau.
Also reine Wissenselemente.
Ja, genau. Also dass ein voluntatives Element nicht erforderlich ist. Ich meine, ich glaube, dass weite Teile der Literatur das im Ergebnis genauso machen. Die definieren dann nur so, dass man sagt, also ab einem bestimmten Grad an Risikokenntnis. Also wenn man es einfach für irgendwie ziemlich wahrscheinlich hält, dass ein Erfolg eintritt, dann definieren die das einfach als Wollen. Dann fragen die nicht, ist das ein psychologisches Wollen, sondern dann sagt man, ja, also wer sich so und so verhält, den kann man doch gar nicht anders behandeln, als dass er das gewollt hat. Und dann ist das letztlich auch nur ein Streit um Worte, ne? Ob wir sagen, das ist jetzt rein kognitiv mit einem Wahrscheinlichkeitsurteil oder ob man sagt, naja, also irgendwie der hat sich so verhalten, dann muss er das gewollt haben. Also ich glaube, es ist oft das gleiche Ergebnis.
Also das ist es nämlich, ne? Ich glaube nämlich, dass da die Auffassung eher so eine andere ist, und zwar, okay, man braucht ein Wollenselement, ja, also man muss halt den Erfolg auch wollen, aber wie wir dieses Wollen bestimmen, das ist problematisch. Ob wir es wirklich rein subjektiv psychologisch bestimmen oder eben auch objektiv verfahren, ob wir also eine Art Zuschreibung eben machen können und sagen, in der Situation, unter den gegebenen Umständen, ja, muss der es gewollt haben. Also man verzichtet nicht auf das Element, aber man bestimmt dieses Wollen eben nicht nur rein subjektiv. Und ich glaube, das sind ernstzunehmende Theorien, während ich sage, ja, also die rein kognitiven Theorien, wie sie im Kindhäuser-Zimmermann vertreten werden, die kann ich nicht ganz ernst nehmen.
Ja, das habe ich mir notiert und das werde ich mir merken.
Ja, ja, ja.
Lass uns zum Schluss nochmal, wenn man jetzt diesen Streit aber tatsächlich so aufmacht, ne, diese Blöcke gegenüberstellt, da muss man sich ja unter Umständen auch mal entscheiden. Also im Berliner Raser-Fall, glaube ich, war das ja so, dass eher die kognitiven Gruppen zur Annahme von Vorsatz tendierten, während diejenigen, die herrschende Meinung oder herrschende Lehre bilden, eher für Vorsatzverneinung eingetreten sind. Und da muss man sich dann ja auch Argumente überlegen für die verschiedenen Theorien. Und ich gebe dir jetzt mal ein gutes Argument für die rein kognitive Theorie. Und das finde ich, das würde ich von den Studis auch verlangen. Nämlich im Gesetz, im Strafgesetzbuch steht nichts von Wollen oder von einer voluntativen Komponente. Da steht nur in Paragraph 16, kann man daraus entnehmen, dass man Kenntnis der Umstände braucht, also Wissen. Aber von Wollen steht da nichts. Das ist ja erstmal ein starkes Argument.
Ja, das ist ein starkes Argument, aber du weißt, dass lange, lange, lange Zeit überhaupt nichts im Gesetz stand zu diesen ganzen allgemeinen Kriterien. Also ich meine, das hieß ja dann letztendlich, diese ganzen Sachen, die wir uns überlegt haben, hätten eh alle keine Berechtigung, weil sie im Gesetz keine Verankerung finden. Also so ist es ja nicht. Und du weißt ja auch, dass es ja im Laufe der Zeit auch viele Gesetzgebungsvorhaben gab, wo man auch drüber nachgedacht hat, den Vorsatz zu definieren und wo auch eindeutig war im Gesetzgebungsverfahren, so wollen wir es eigentlich haben, mit Wissen und Wollen, und man am Ende nur gesagt hat, wir verzichten aber auf die Definition, weil sie eben auch so anerkannt ist. Ja, wir würden hier nur was ins Gesetz einfügen, was ohnehin anerkannt ist, und deswegen hat man auch drauf verzichtet. Also es ist nicht so leicht, ne? Und natürlich ist das Gesetz manchmal rudimentär. Akzeptieren würde ich das. Vertretbar ist es. Gerade in einer Klausur würde ich das für vertretbar
achten. Ja, vielen Dank, dass du meiner Position Vertretbarkeit attestierst. Ich habe aber noch kein echtes Argument für die andere Meinung gehört. Jetzt als, wenn jetzt ein Studi sagt, ich will El Ghazi folgen, was soll der denn
also schreiben? Wir empfehlen ja den Studierenden, wenn sie halt quasi der herrschenden Meinung folgen wollen, ja, dann argumentieren sie, dass wir halt wirklich auch irgendwie ein Kriterium brauchen, um bedingten Vorsatz abzugrenzen von bewusster Fahrlässigkeit, ja, und dass das natürlich mit dem voluntativen Element, ja, dass das natürlich hilfreich sein kann an der Stelle, um diese beiden, ja, Arten, ja, diese beiden Aspekte voneinander abzugrenzen. Und ich glaube, das ist dann genauso vertretbar in die andere Richtung.
Einverstanden. Sollen wir uns auf Unentschieden einigen?
Okay.
Was man in der Klausur natürlich nicht schreiben darf?
Also, ich würde sagen, in der Klausur fährt man immer gut, wenn man mit der herrschenden Meinung geht. Und da sollte man kein Risiko fahren und Kindhäuser-Zimmermann folgen. Können wir uns da noch verständigen?
Ach, du alter Mainstreamer.
Ja, eindeutig. Okay, also Till, mach's gut. Ja,
viel Spaß mit deinem neuen Leben. Auf Wiedersehen.
Jo, ciao.